Herzlich willkommen zu Positionen, einem Sonderformat des Podcasts Projektion, Kinogespräche von Sebastian Seidler und Markus Stieglerker. In den Positionen widmen wir uns jeweils intensiv einem Gast und diskutieren dessen Werk oder bestimmte vorher definierte Themen. Und heute begrüße ich den österreichischen Regisseur Marvin Krenn, der vielen durch seine sehr erfolgreiche Serie Vier Blocks bekannt sein dürfte. Er hat die erste Staffel dieser Serie gedreht. Er hat aber, wenn man ihn genauer betrachtet, wesentlich mehr zu bieten. Er hat so zum Beispiel 2010 nach seinem Abschluss im Fach Regie an der Hamburg Media School den möglicherweise einzigen vom ZDF mitverantworteten Film Rambock gedreht, der in der Reihe Das kleine Fernsehspiel zu sehen war und auch auf Festivals einiges Aufsehen erregt hat. Noch mehr dürfte der Film Blutgletscher Verbreitung gefunden haben, der in gewisser Weise Elemente von Das Ding aus einer anderen Welt, dem modernen Klassiker von John Carpenter aus dem Jahr 1982, in die Welt der Alpen versetzt, wo ein Gletscher schmilzt und Bakterien freisetzt, die Tierwelt und Pflanzenwelt und schließlich auch Menschen mutieren lassen. Das ist im Grunde ein Ticket gewesen, das ihn direkt in die Welt des Horrorfilms führte. Und diesem Ruf wurde er zumindest noch einmal mit einem Segment des Films The ABCs of Death 2 gerecht, in dem er den Kurzfilm Roulette beisteuerte. Ansonsten hat er für die Reihe Tatort 4 Folgen gedreht und hat dann tatsächlich sich einen Ruf als Kriminalfilmregisseur erarbeitet. 2015 etwa nahm er die Serie Babylon Berlin auf eine, wie ich finde, sehr interessante und gelungene Weise vorweg mit dem Film Mordkommission Berlin 1. Und dann 2017 folgte auch schon die erste Staffel der Vier Blocks, jener Serie, die einen sehr realistischen Blick auf Neukölln und Kreuzberg in Berlin wirft und dort transkulturelle Konflikte darstellt. Und für mich besonders interessant, und das wird auch das Thema heute sein, ist die 2020 auf Netflix gezeigte Serie Freud, die auch natürlich immer noch verfügbar ist und einige internationale Nominierungen auch bekommen hat, leider nicht resultierend in größeren Preisen in diesem Fall, wie das bei Blutgletscher zum Beispiel noch war, wo er mehrere Preise beim österreichischen Filmpreis erhielt. Ich heiße hiermit herzlich willkommen Marvin Krenn, mit dem ich jetzt Freud und Leid diskutieren möchte. Hallo Marvin.
Hi Markus.
Ja, es gibt so viele Dinge, über die wir hier sprechen könnten, die Bezüge zu unserer Hauptpodcast-Sendung Projektionen haben. Aber in diesem kleinen Format heute, Positionen, wo wir ja nur mit Gästen zu zweit diskutieren, will ich es ein bisschen persönlicher halten und würde dich gerne zum Einstieg einfach mal fragen, erinnerst du dich, wie deine Filmleidenschaft begonnen hat? Also war das in der Kindheit und womit hing das zusammen?
Also zuerst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin großer Fan von deinen Gedanken, von deinen Büchern, von deinen Werken. Ist eine große Ehre, Markus. Dankeschön.
Freut mich sehr. Danke dir.
Die Ferien des Mr. Ulu.
Monsieur Ulu, ja.
Monsieur Ulu. Das war eine meiner ganz frühen Erinnerungen, wie mein Vater mit mir ins Kino gegangen ist. Und er war ganz allein mit mir und es war ein Kino, dass es in Wien gar nicht mehr gibt oder ich wüsste gar nicht mehr, wo es war. Vielleicht war es sogar am Spittelberg. Der Weg mit meinem Vater dorthin zum Kino und es war ein sonniger Tag und ich war wirklich ganz jung. Ich glaube, ich war 4 Jahre oder 3 Jahre. Ich war wirklich jung und ich habe durchgelacht. Also von Beginn bis Ende. Und das hat mir so unfassbare Freude gemacht, dieser Film. Und ich glaube tatsächlich, das war mein erstes Kinoerlebnis. Dieser Film, kein Comic, kein Walt Disney, sondern diese schöne Schwarz-Weiß-Komödie. Und das Tolle war, dass ich den vor kurzem dieses Jahr, glaube ich, wieder gesehen habe und ich mich erinnern konnte, wie. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass das ganz eng gekoppelt ist mit mir, mit Personen oder mit meinen seltsamen Verwandten, mit denen ich die ersten großen filmischen Ereignisse hatte. Mhm. Ganz stark geprägt hat mich auch immer meine Großmutter väterlicherseits, bei der ich immer Freitagnachts übernachtet habe. Und damals gab es die Kunststücke auf ORF2. Mhm. Und die haben extrem gutes Programm gezeigt. Solche Filme, die es ganz selten oder gar nicht mehr gezeigt werden. Ja. Also Night of the Living Dead im Öffentlich-Rechtlichen. Und den habe ich halt bei ihr gesehen, also mit ihr zusammen. Und da war ich, glaube ich, so 6, 7 Jahre alt. Mhm. Und das war ja, und das hat halt, ich kann mich erinnern, wie die sozusagen die Belagerung in dem Film ganz stark zugenommen hat und jemand mit so einer Art Darmschnur so gespielt hat mit einem Zombie. Ein Bild, was ich als Kind nie mehr so vergessen kann. Und da wurden die Zombies irgendwie so, haben sich da ziemlich eingestempelt bei mir. Ja, also es waren immer eigentlich so immer diese extremen Filme, die ich eigentlich nicht hätte sehen sollen, die in mir so eine unfassbare, verbotene, kraftvolle Lust ausgelöst haben, wo ich gemerkt habe, das ist nichts für meine Augen, das ist nicht für meinen Intellekt, aber dieses Vermögen dahinter, dieser Schatz dahinter, der war so unendlich groß, so düster und so geheimnisvoll, dass mich das extrem gereizt hat. Ich komme auch so aus einem so intellektuellen Künstlerhaushalt, wo halt Freunde dann immer bei den Eltern intellektuell über Filme geredet haben und ich immer dachte, die reden über Filme. Wie spannend ist denn das so? Und diese verkopften oder auch wirklich spannenden Unterhaltungen, wo ich überhaupt nichts anfangen konnte damit natürlich. Ja, die Unterhaltungen der Eltern oder meines Onkels fand ich hochspannend. Ja, das sind ganz frühe Erinnerungen, die mich sehr, 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 sehr geprägt haben. Und dann war meine Mutter, war ich halt oft auch im Theater mit meiner Mutter, die sozusagen eigentlich eine Art medizinisch-technische Assistentin war und abends dann immer so auf so Underground-Bühnen gespielt hat und hat mich dann immer mitgenommen. Ja. Also wie nennt man das anders so halt? Und da war ich dann immer dabei bei so einem wilden Wiener Regisseur, Karl Weloncek, und habe den beim Inszenieren zugesehen, so eine verzweifelte Wiener Figur, aber ein großartiger Typ, ein großartiger Künstler, also ein sehr nachdenklicher Herr. Und dadurch ist das, dieses ganze Darstellende, diese darstellende Kunst auch immer sehr, war mir immer sehr, sehr nah, aufgrund dessen, dass ich da viel, viel dabei war von klein auf.
Deine Mutter spielt ja auch immer wieder mit in deinen eigenen Filmen, ne? Ja, also das nur als zusätzliche Information. Wenn ich das richtig verstehe, hast du relativ früh Film als eine Kunst der Intensität erlebt, also quasi das auch genossen, dass das dir intensive, emotionale, affektgeladene Erlebnisse beschert hat. Könnte man das so sagen?
Ja, kann man so sagen, ja, definitiv.
Weil du gehörst ja eigentlich auch streng genommen noch zur Fernsehgeneration, also Fernsehvideogeneration, kann man sagen. Das.
Du willst sozusagen hören, wie sehr das Fernsehen mich beeinflusst hat? MacGyver und Knight Rider und A-Team? Oder?
Nein, das kannst du gerne erzählen. Es ist aber so, dass ich das auffällig finde, dass es eine Generation gibt, die eben von dem linearen Fernsehen noch geprägt ist und quasi Opfer gebracht hat, nachts aufgeblieben ist, heimlich Fernsehen geguckt hat, solche Dinge. Und diese Generation ist eigentlich die letzte, aus der dann auch noch Filmsammler wurden und die wirklich also so einen Hochwert mit dem Medium Film verbinden. Und danach hat sich das irgendwie aufgelöst. Also auch diese extreme Leidenschaft, die Cinephilie, auch bei Leuten, die Filme machen.
Ja, das hat lustigerweise mein Drehbuchautor Benjamin Hessler schon vorausgesagt, wo ich gar nicht dran geglaubt habe, weil ich auch so ein extremer Sammler bin und auch in die Videotheken gegangen bin. Und Ben hat, ich glaube 2009 schon gesagt, vergiss den Filmkanon, den gibt es bald nicht mehr. und tatsächlich war er da ein bisschen vorausschauend, weil wenn man sozusagen die Bilderstürme jetzt sich vergegenwärtigt, die auf einmal so Netflix über einen drüber ziehen, ist so, ja, es ist gar nicht mehr so wichtig, leider, oder scheinbar so für die Mehrheit, wer dahinter steckt sozusagen.
Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil dadurch, dass ich ja Filmwissenschaftler bin, ist natürlich Filmgeschichte ein ganz elementarer Punkt, nicht nur in meiner Lehre, sondern auch in meinem Bewusstsein und auch in dem, was ich mit Film verbinde, also diese Form der Tradition. Und das wäre ja etwas, was dann irgendwann auf der Strecke bleibt, dass also Filmgeschichte die Geschichte der letzten 20 Jahre wird. Und das ist auch ein Erlebnis, dass ich eben meine, dass ich mit jüngeren Filmschaffenden habe, die sich vor allem auf neue Filme beziehen und weniger eben auf diese ältere Tradition von Filmen. Du hast ja jetzt vor allem Filme erwähnt, die wirklich vor 1970 entstanden sind. Ne?
Ja, das ist eine krasse Entwicklung. Ich kann die nicht wirklich abschätzen, weil sie jetzt gerade passiert und ich tatsächlich keinen großen Austausch mit jüngeren Filmemachern oder Filminteressierten gerade zurzeit habe. Auch Corona geschuldet und nun, weil ich auch kein Ausbildner bin. Aber das ist tatsächlich etwas Interessantes, was es gilt rauszufinden, weil auch ich mich ja total noch beschäftige mit alten Filmen, auch als Inspirationsquelle. Und ich glaube, das ist auch die richtige Strategie, von den alten Meistern zu lernen. Und sozusagen nicht von der Kopie der Kopie der Kopie zu lernen oder abzuschauen.
Also du würdest im Grunde sagen, dass der theoretische und historische Unterricht in der Filmausbildung auch für PraktikerInnen total wichtig ist in dieser Hinsicht.
Unbedingt. Aber das ist ja unumgänglich. Das ist ja so, auch wenn man sich mit jeglicher Kunstform beschäftigt, muss man ja sozusagen den Urquell eines Gedankengangs oder einer Entwicklung einer künstlerischen Strömung oder eines Stils, wenn man so will, oder auch einer Entwicklung eines Genres damit beschäftigen, woher das kommt, um das auch zu entdecken für sich, wo ist da meine Position in dem Ganzen. Das wurde mir aber so ganz automatisch mitgegeben. Also das war mir von Beginn an selbstverständlich, dass ich das für meine Arbeit machen muss. Und ich sogar immer mehr oder immer mehr intensiviere auch. Auch um ein bisschen zu schummeln, um ehrlich zu sein, weil vieles Gutes, Altes einfach heutzutage nicht mehr bekannt ist, ja.
Ja, stimmt, weil man kann sich an Dingen orientieren, genau, die niemand mehr kontextualisieren kann. Und das wird umso leichter, je mehr man da mit einer Generation zu tun hat, die das einfach auch nicht mehr kennt. Aber ich halte das auch für sehr wichtig, dass eben, ich beobachte aber, dass nicht nur Studierende zum Teil das Interesse verloren haben an filmischen Traditionen und auch Zugänge zu diesen Filmen. Also wenn man im Unterricht Rashomon von Kurosawa zeigt, gibt es Leute, die wirklich sagen, wieso sollte man sich einen Schwarz-Weiß-Film in 4:3 angucken, der auch noch irgendwie, wo die Leute sich unnatürlich bewegen und sowas. Ja, und
ja, aber dann muss man diesen jungen Menschen einmal eine Sequenz aus der Kampferöffnung von Seven Samurais zeigen und die vergleichen mit einer Sequenz aus der Avengers.
Ja.
Und dann sieht man, was aktionsreiches Kino ist. Und das ist nicht Avengers, sondern das ist
Kurosawa. Das ist physisches Kino, in der Tat, ja.
Das ist physisches Kino. Und das ist, das so funktioniert die Bewegung in der Kamera, die Bewegung von Massen, die Bewegung von Wind, die Bewegung von allem. Also das Kurosawa ist ganz ganz weit oben da in den Meistern, die ich da bewundere. Und auch die größte Sehnsucht sozusagen in so eine ähnliche Zeit Europas einzutauchen und sowas Kraftvolles
zu generieren. Dich interessiert, das ist ja offensichtlich schon auch das quasi das historische Ambiente, also quasi Vergangenheit in Filmen und Serien zu rekonstruieren und dich dann darin zu bewegen, als wärst du quasi in der Vergangenheit mit dem Filmteam.
Ja, das ist, wenn man so als Filmemacher anfängt, dann sagt man nicht, ich möchte so oder so solche Filme machen oder das kommt auf einen halt glücklicherweise zu und man ist ein organischer, kreativer Prozess, wo man dann hinkommt. Aber die Ausflüge ins Historische waren immer sehr, 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 sehr geheimnisvoll und verführerisch. Mhm. Ja.
Ja, ich höre es natürlich sehr gerne, dass über Kurosawa immer wieder auch von vielen PraktikerInnen positiv gesprochen wird, weil wenn man ihn mal entdeckt hat, kommt man ja nicht mehr davon los. Das ging mir genauso, deswegen habe ich ein ganzes Buch über ihn geschrieben, die Ästhetik des langen Abschieds. Und
das brauche ich, das will ich, das will ich.
Auf jeden Fall. Das ist halt auch etwas, was man dann vermitteln möchte, ne? Und ich empfinde das als sehr fruchtbar, vor allem quasi theoretische Ansätze, ästhetische Ansätze und historische an PraktikerInnen und Praktiker zu vermitteln, weil ich oft auch das Gefühl habe, dass danach Dinge sich quasi nochmal verändern und nochmal eine Auseinandersetzung mit der eigenen Position dazu erst möglich wird. Aber das ist ja im Grunde das, was du vorhin auch schon gesagt hast. Du bist über Kurzfilme natürlich ganz klassisch und über eine Regieausbildung in die Branche nach und nach eingestiegen und hast dann mit Rambock, das dürften die meisten kennen, das ist ja ein Film, der vom kleinen Fernsehspiel des ZDF noch quasi unterstützt wurde, und vor allem mit Blutgletscher dich als Genre-Regisseur etabliert. Und aus der deutschen Perspektive ist es so, man guckt dann nach Österreich und sieht dann so Filme wie Das finstere Tal oder Blutgletscher und hat so das Gefühl, Mann, wieso ist das in Deutschland nicht möglich? Und das möchte ich dich einfach mal fragen. Wieso ist deiner Meinung nach es in Österreich möglich, solche Filme zu drehen und in Deutschland irgendwie nicht?
Ich glaube, wenn man die Genrefilme jetzt nebeneinander legt, hat tatsächlich Deutschland da auch prozentuell gesehen im Verhältnis auch die Nase vorn. Es werden schon Genrefilme auch gemacht, aber die Zahl der österreichischen Genrefilme ist durchaus auch überschaubar. So viele gibt es gar nicht. Ja? Auch vor allem in den letzten Jahren, sofern ich mich jetzt erinnern kann, sind da jetzt gar nicht so viele. Gab es jetzt so viel? Es gab da von Dominik Hartl einen Horrorfilm, dann jetzt jüngst, heute gerade ausgezeichnet, österreichischen Filmpreis, ein futuristischer Film, ein Sci-Fi über Artificial Intelligence, der sehr gut ist, glaube ich. Also sozusagen, sagen wir so, anspruchsvollere Horrorfilme oder Genrefilme, die gibt es in Österreich, ja. Und die werden immer wieder produziert. Tatsächlich gibt es davon weniger in Österreich, in Deutschland, ja. Da setzt man dann mehr sozusagen auf den Erfolg auf der Kasse oder so, ja. Und warum ist das so? Ich glaube, das hat viel mit den Machern halt zu tun und auch mit der Förderpolitik in Österreich. Und zu einer gewissen Experimentierfreudigkeit von Produzenten. Aber ich finde es jetzt nicht prozentuell stärker als woanders.
Gut, jetzt muss man natürlich bedenken, Österreich ist ja auch ein kleineres Land mit einer kleineren Filmproduktion und deswegen fällt es vermutlich auch auf. Mhm. Ist es ja auch nicht notwendigerweise so, dass diese Beispiele jetzt kommerziell erfolgreich sind, sondern sie sind eher auffällig, weil sie so radikal und konsequent erscheinen und weil man sich manchmal wünschen würde, man würde diese Konsequenz und Radikalität auch im deutschen Kino finden. Und das, denke ich, ist quasi so ein bisschen so dieser geheime Neid, der manchmal vielleicht jetzt nicht mehr so, aber in den Jahren, wo das so, also ich sehe rauskam und solche Sachen, also wo man dann immer dachte, ach, jetzt kommt schon wieder sowas aus Österreich und da wurde schon drüber gesprochen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant und das österreichische Kino ist sowieso ab den 80er Jahren spätestens eines, das immer wieder solche erstaunlichen Dinge hervorgebracht hat, die auch manchmal vergessen sind und mittlerweile wiederentdeckt werden, wie zum Beispiel dieser Neonazi-Film Die Erben, der wohl irgendwann erscheinen wird wieder jetzt. Das sind Dinge, die die einfach genau dieses Image des Radikalen und des ungewöhnlichen Kinos einfach dann unterstreichen nochmal.
Ja, ich glaube, wir Österreicher haben da irgendwie eine Affinität zum Schmutz oder zur Dreckigkeit oder auch das Hässliche beim Namen zu nennen. Und das ist mir da durchaus, da ich die beiden Welten ja gut kenne, weil ich ja wirklich 15 Jahre lang in Deutschland gelebt habe, auch sehr stark hat aufgefallen, dass es so eine Art von Vorsicht gibt im deutschen Erzählen. Ja.
Also absolut, ganz, ja.
Und so eine Art, ja, entweder man macht es dann so krass, dass es zu krass ist oder dass es dann sozusagen wieder zu speziell ist und man kommt so in so eine gewisse Amateur-Slasher-Ecke, Underground-Bereich. Ja. Oder man geht, oder man ist sehr, sehr verkopft und sehr elegant und sehr, auch also besonders, so wie heißt sie, die Schule, Berliner. Genau, aber
Schule?
Ja, und großartige Filme da auch gibt und rauskommt und großartige Filmemacher. Mhm. Es gibt auch interessante Fernsehfilme, also einer der besondersten oder wichtigsten Filmregisseure für mich ist ja Dominik Graf. Mhm. Filme, die Katze war eine Offenbarung oder das unsichtbare Mädchen. Das sind wirklich Filme, die so eine unfassbare, schonungslose Radikalität hat in jedem Atemzug des Films. Da können sich so zum Beispiel die Hälfte aller Österreicher oder mehr als die Hälfte anstellen, so was der Typ drauf hat. Aber das sind halt diese Ausnahmetalente und der in Wienerischen sagt man halt, der scheißt sich nichts. Und ich, das ist halt auch mein Motto so gewesen, ich scheiß mich halt auch nichts. Aber das allein reicht halt nicht, sich nichts zu scheißen. Man muss halt, wenn man einen Film macht, einen großen Apparat bedienen und auch sehr viel verkaufen und sehr viel verhandeln und sehr viel besprechen, bis man überhaupt zu dieser Position kommt, radikal sein zu dürfen. Das muss man sich wirklich verdienen.
Hart erarbeiten,
ja. Und das ist halt immer eine Gratwanderung, mutig zu sein, ja. Weil man ganz schnell natürlich auch verstört und abschreckt und ja.
Naja, was soll ich sagen? Das ist ja im theoretischen Bereich nie so viel anders. Ich musste das ja selbst erleben, weil ich mir nicht habe ausreden lassen, eine Doktorarbeit zu schreiben über das italienische Kino der 70er Jahre und den Zusammenhang von Faschismus und Sexualität, vor allem in dieser Zeit. Und das war natürlich auch immer ein großes Problem, quasi dieses Buch, diese Arbeit, die daraus entstand, Sadico Narcista, wurde immer als suspekt oder so betrachtet, weil meistens lesen oder sehen ja Leute, die das kritisieren, auch gerade nicht die Ergebnisse. Ja? Es wird ja immer nur der Gestus oder das, was man glaubt, was das sein könnte, kritisiert, aber eigentlich nie der Inhalt. Denn jedes Mal, wenn es um den Inhalt konkret ging, war es dann plötzlich kein Problem mehr. Ne? Aber das ist eigentlich genau, das ist in Deutschland Deutschland mit Sicherheit, und da bin ich immer froh, dass ich einen österreichischen Pass habe, da kann ich zur Not fliehen, dass ich in Deutschland wirklich sehr deutlich erlebe, dass unglaublich starke Vorbehalte für alles, was als ungewöhnlich drastisch, radikal, extrem und so weiter gilt oder subkulturell und so weiter, dass es da sehr starke Vorbehalte gibt. Und dass sogar in einem Filmbereich, wo man denkt, oh, da müsste eigentlich eine enorme Offenheit sein, sowohl theoretisch als auch praktisch, dass da eigentlich unheimlich viele Vorbehalte und Ressentiments das Ganze diktieren.
Ja, es geht ganz weit. Es geht sozusagen auch richtig in die Musik, ins Musikalische. Ich habe bei diesem Film jetzt so ein Thema gehabt, aber auch früher bei einem anderen Film, bei Mordkommission, wo ich einen ganz besonderen wilden Free Jazz nehmen wollte. Und Free Jazz ist sozusagen ja wirklich ein Ausdruck, wenn man so will, der wilden Seele, oder? Die frei herumläuft und die mit uns Schabernack macht. Aber das war nicht einmal im Traum daran zu denken, dass sowas möglich ist, wobei es wirklich sozusagen handzahm war und es funktionieren hätte. Aber das war allein da war mir auf der musikalischen Ebene, war es so deutlich, weil sozusagen Free Jazz ja experimentell ist. Don't go there. Don't do it. Wir müssen in der Konvention bleiben. Wir müssen in der Spur bleiben, in der Fahrspur. Was ich nicht sozusagen auch kritisiere, weil man darf sozusagen das deutsche Fernsehen und auch den deutschen Film jetzt in keinster Weise vorverurteilen, weil es ja unfassbar starke Fernsehfilme gibt, Serien gibt, ein extrem starker Wirtschaftszweig ist, großartige Filmemacher hier gibt, von Fatih Akin bis, wie heißt sie nochmal?
Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten.
Ja, ich wollte jetzt eine Kollegin nennen, die ich ganz großartig finde und mir fällt sie nicht ein. Lars Eidinger und
Birgit Minichmeier. Nicolette Krebitz mit Wild.
Auch, natürlich, Nicolette Krebitz, auf jeden Fall Wild, ja. Nein, es ist super. Weißt du, es ist ja auch ganz, ganz fundamentale, großartige Arbeiten, die da gemacht werden. Hm. Und ich bin mit Marvin Grenn wird es ja auch nicht geben ohne Deutschland. Ja. Also
Das stimmt. Du hast ja einige dieser jetzt letztjährigen Erfolge hast du ja in Deutschland auch produziert. Also du erwähntest gerade Mordkommission Berlin 1. Das ist ja in gewisser Weise eine Vorwegnahme des Hypes um Babylon Berlin, kann man sagen. Also das ohne dem Film jetzt zu schaden. Ne? Es war vermutlich kalkuliert von Sat.1, da vorweg etwas zu liefern, was so ein bisschen auch das Publikum abschöpfen wollte, das ja schon auf die Serie wartete, die so overhyped war. Also so habe ich es zumindest wahrgenommen damals. Gut, aber um es so zu sagen, ich war super positiv überrascht, als ich das dann sah. Es funktionierte für mich auch als langer Film irgendwie gut. Und es hatte eigentlich mehr von dem, was ich mit dieser Zeit verbinde, persönlich, auch durch andere Quellen, andere Filme, als dann zum Beispiel die Serie, die Tom Tykwer dann gedreht hat, die ja unheimlich überladen ist. Ja? Also wo eben so viel reingepackt wird, dass, dass selbst eine Seriendramaturgie das nicht mehr aushält. Und das ist so schön reduziert und fokussiert in dem Film, den du da gemacht hast. Wie siehst du denn den rückblickend jetzt?
Für mich war das mein erster großer Film. Das war meine erste Chance, sozusagen so mal mit einem größeren Budget umzugehen. Da habe ich 3 Tatorte in einem Jahr abgeliefert. Das war sozusagen nach Blutgletscher 3 Tatorte. Dann war ich plötzlich in dieser Fernsehfalle. Mhm. Und dann hat mich Quirin Berg aus einem anderen Fernsehfilm rausgeholt und gesagt, Marvin, mach doch das. Willst du das nicht machen? Und lustigerweise wollte ich da meinen Kameramann, meinen Altgedienten mitnehmen und er sagt so, was, das für Sat.1? Mache ich nicht. Und ich so, du Idiot, das ist doch scheißegal, die geben uns 4 Millionen, 4,5 Millionen und wir können, das ist halt eine Leinwand, die wir bemalen können. Das fand ich hochinteressant, dass er damals so in Kategorien auch gedacht hat, was man auch durchaus respektieren kann. Mhm. Aber ich habe das als total sportliche Aufgabe empfunden und da begann sozusagen auch mein Interesse oder meine Liebe, mich mit Geschichte auseinanderzusetzen. Ja. Weil einerseits war das Drehbuch oder die Ansätze des Drehbuchs, wir mussten das wirklich komplett umarbeiten, zusammen mit Benjamin Hessler, der das Drehbuch in 2 Wochen geschrieben hat, war das ja eigentlich so eine echt, ja, Indiana Jones Räubergeschichte mit vernarbten Gesichtern und bla bla bla. Aber andererseits habe ich die Zeit halt so ernst genommen, dass ich mich mit Historikern getroffen habe, dass ich Fabian gelesen habe von Erich Kästner, wissenschaftliche Bücher über die Kriminalität damals, lustigerweise aber auch die Babylon-Berlin-Bücher als Inspiration, weil die waren schon sehr gut recherchiert. Und dann habe ich mich eingelassen. Das war damals so ein richtiger Directors Job halt. Ich habe das dann halt richtig halt so abgeliefert, so als Regisseur halt. Habe das halt gebündelt zusammen mit meinem Autor, den ich mit an Bord gebracht habe. Aber das war so ein richtiger Regisseurjob halt.
Ja. Naja, also es ist offensichtlich, dass deine Methodik hier ist, und das ist so ein bisschen Foreshadowing zu Freud, ja, also der späteren Serie, dass du im Grunde ein akribisch recherchiertes, rekonstruiertes historisches Setting entwickelst und vor diesem Hintergrund dann eigentlich so eine Art Pulp Fiction Abenteuer-Cliffhanger-Geschichte so entfaltest. Das ist bei Freud natürlich nicht ganz so comichaft. Das hat aber solche Züge, wie du ja selbst auch gesagt hast, in Mordkommission Berlin 1 noch. Und ich finde aber gerade das ist das Ungewöhnliche, weil das ist man ja nicht gewohnt. Es ist ja nicht so, dass man im Fernsehen vor allem genau mit diesem Herangehen, das man sonst von Spielberg oder solchen Leuten erwarten würde, dass man das eben geboten bekommt.
Ja, das hat sich dann ja auch weiterentwickelt mit 4 Blocks und bin ich drauf gekommen, habe den Ursprung mit meinem allerersten Film, zum Beispiel Praterstern, nämlich die Suche, was habe ich mit dem Stoff zu tun? Deswegen lese ich so viel, deswegen treffe ich mich mit Leuten, deswegen beschäftige ich mich fast mit dem Drehbuch manchmal weniger als mit allem drumherum, weil es gibt diese Suche nach dem Gefühl, nach dem, was ist die Essenz, was ist meine persönliche Essenz, was ist der Geruch, was ist der Druck, um die Figuren meiner, die ich erzähle, zu verstehen, zu kapieren. Und da suche ich wie ein Wahnsinniger bei jedem Film. Und das hat auch sehr viel damit zu tun, dass man auch Hürden überwindet. Vor allem je düsterer die Stoffe werden, desto mehr muss man sich sozusagen mit sich selbst auch auseinandersetzen, mit sich beschäftigen oder mit Leuten beschäftigen, mit denen man sich normalerweise niemals beschäftigen möchte. Und dann plötzlich kapiert man es, dann schaut man plötzlich in die Augen von jemandem und versteht, genau das ist es. Und das kann man manchmal schwer in Worte fassen. Und das ist, glaube ich, die wichtige Suche. Weil wenn man das hat, dann hat man sozusagen kann man einen ganzen Film durchdeklinieren. Dann weiß man mehr als alle anderen. Dann kann dir kein Schauspieler was erzählen, dann kann dir kein Produzent mehr was erzählen. Dann können die ganzen Teamleute nicht mehr erzählen. Dann kannst du ihnen was erzählen, was ihnen niemand anderer erzählen kann. Und wenn du diese Position erreicht hast als Filmemacher, dann ist man ganz gut aufgestellt für die Fertigstellung.
Wie bist du auf diese Weise in die Clanwelt von Neukölln eingedrungen? Weil das muss man ja, damit das überhaupt irgendwie Sinn macht. Und ich meine, du bist ja schon von außen dort dezidiert gekommen, ne? Und mich hat das insofern sehr beschäftigt, weil ich ja selbst auch eine Wohnung in Kreuzberg habe und auch mit der U8 und so weiter. Also ich bewege mich zum Teil in genau diesen Vierteln, in denen 4 Blocks, also alle Staffeln ja faktisch auch dann gedreht wurden. Und aber wie dringt man in dieses Milieu ein, sodass man das fiktionalisiert?
Ja, gerade bei 4 Blocks war es lustigerweise eine Sache, die mir einen Monat davor passiert ist, um die Essenz von 4 Blocks zu verstehen. Aber dazu später mehr. Also bei 4 Blocks war es eigentlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ja. Also die Idee wurde auch von denselben umtriebigen Produzenten für den Berg an mich herangetragen. Es gab Drehbücher oder Outlines, die Vorstufe zu Drehbüchern, die allesamt schon, sagen wir, sehr im fiktionalen Bereich waren. Und ich wusste aber, was das sein muss. Das musste was Authentisches sein. Das musste so diese Sensation oder Alarmgier haben, wie wenn man die Bildzeitung aufschlägt. So muss sich das anfühlen. Und ich bin plötzlich wirklich drin in den Schlagzeilen, in diesen reißerischen Zeilen. Dann mache ich die nächste Seite auf und plötzlich merke ich, oh, das schaut ja ganz anders aus. Und ich tauche immer mehr ein, sozusagen. Das heißt, ja, das musste echt wirken. Und das ging eigentlich wirklich wie ganz wirklich simpel. Also es war wirklich einfach. Also es war gesetzt war sozusagen von mir und dem Produzenten, der Frederik Lau. Und Frederik Laus bester Freund ist Kida Kodaramadan, der sozusagen selbst ein Kind dieser Straßen ist, selbst sozusagen kein Verbrecher, aber er kennt sozusagen diese Welt, das Milieu. Und rund um ihn herum leben diese Menschen. Und wir haben uns einfach nur hingesetzt und einer nach dem anderen ist gekommen und hat uns seine Geschichten erzählt. Von den kleinen Läufer, vom kleinen Friseur bis zu Namen, die ich hier lieber nicht nennen sollte. Und jeder, das war das Spannende und was ich so großartig fand an, oder das, so einen großen Luxus auch, du hast gespürt, dass die Sonnenallee vor Geschichten explodiert ist. Ja, die Jungs, die dort sozusagen auf und ab gehen, die dort leben, das sind Cowboys. Cowboys erleben großartige Geschichten, sammeln die Geschichten, erzählen sich gegenseitig die Geschichten und die waren bereit, sozusagen der Welt ihre Geschichten zu geben, ja, oder ihr Gesicht zu geben. Es war wirklich so, man musste da wirklich nur mehr hingehen und hat's bekommen. Und ich wurde sozusagen, es gab da so ein Incident am Anfang des Drehs, wo man meine Position nicht ganz geglaubt hat. Da musste ich kurz mal Position machen oder meinen Standpunkt erklären, dass es nur mit mir geht. Und dann war die Sache auch geklärt für die erste Staffel. Mhm. Für die anderen Staffeln ist das was anderes. Aber die erste Staffel war dann so halbwegs geklärt. Und es war auch eine unfassbar schöne Erfahrung, das zu drehen. Es war wirklich ein befreiender Prozess, weil wir wussten alle, sowohl die Leute, die vor der Kamera stehen, als auch die Leute hinter der Kamera, als auch Neukölln, dass das, was wir tun, was Superes ist oder was Tolles werden kann. Und der Geist war sozusagen von allen gemeinsam getragen und es ging nicht sozusagen um Geld oder um irgendwas, sondern es ging wirklich um die Sache. Und das spürt man, finde ich, auch in der ersten
Staffel. Absolut. Ich habe die gesehen, bevor ich, oder zu der Zeit, wo ich anfing, in Berlin regelmäßig zu arbeiten und auch dorthin gezogen bin, nach Kreuzberg in dem Fall allerdings, in Nähe vom Cottbusser Tor. Und tatsächlich ist es so, wenn man dort so ein Jahr ungefähr lebt und immer wieder zum selben Späti geht, in dieselben Kneipen und so weiter, dann kennen einen die Leute ja. Und egal, wie scheiße sie einen vorher fanden, irgendwann ist man halt Teil dieses, dieser Nachbarschaft. Und, und dann bekommt man Leute vorgestellt. Und da ist man relativ nah an diesen Strukturen, die du in der Serie beschreibst. Also dann kommt irgendein Typ mal auf einen zu, gibt einem so die Hand und guckt dann an, so ein älterer Typ. Und meint, wenn es Probleme gibt, kommst du einfach zu mir. Nicht die Polizei, komm zu mir, wir klären. Und dann denkt man so, ist okay, ja, weil den Typ sieht man ja täglich und da ist so eine Basis. Und bis einem irgendwann klar wird, ja, der hat irgendwie vermutlich das Dealersystem so unter Kontrolle, ja. Und da geht es halt dann darum, dass die dann in den Parks, nicht in den Parks, in den Hinterhöfen zum Teil dann aktiv sind. Und wenn das jemand nervt, soll man halt zu ihm kommen und so weiter. Und das ist aber genau, das ist, sagen wir mal, der Rand, ja, von dem, was dann sich öffnet in der Serie hin in dieses ganze Clan-System hinein. Ne?
Ja, und das war natürlich auch das, was ich kennengelernt habe bei meiner Recherche, war ja zu Beginn eigentlich ja nur alles glorreiche Wichtigmacher-Stories. Ja. Das war ja sozusagen nicht das, was ich gesucht habe. Was ich gesucht habe, war wirklich das Gefühl, was heißt es, einer von diesen Jungs zu sein? Was bedeutet das für dem Leben von einem, sozusagen ein Verbrecher zu sein? Was ist das? Und das hat mich erinnert an eine Geschichte in Hamburg, wo ein Freund von mir ein Problem hatte mit ein paar Leuten. Und da war ich mit denen mit sozusagen im Auto und habe mitgewartet aus Interesse und auch meinem Freund beizustehen. Und wir waren sozusagen eine Stunde lang mit sozusagen eher gefährlicheren Leuten im Auto. Und irgendwann spricht man nicht mehr, sondern sitzt einfach nur und schaut. Mhm. Und dann beginnt man zu spüren. Und dann beginnt man wahrzunehmen. Und das war halt eine Art Erweckungsruf sozusagen. Das war die Erkenntnis. Die Erkenntnis ist, das war niederschmetternd. Ja, es ist an dem Abend nichts passiert, gar nichts. Es war nur Stille und ich sitze mit diesem Typen im Auto. Aber ich war so erschöpft wie noch nie nachher in meinem Leben. Weil es war negative Energie. Negative Energie. Also wir gehen schlafen, weil wir wissen, dass wir morgen... Schreibe ich an mein Drehbuch, du machst den Podcast fertig, jemand anderer backt Brot, jemand tut was, ja. Weißt du? Die tun, das hat alles sozusagen ein Plus im Sinne des Großen und Ganzen. Und das war halt kein Plus, das war halt nur ein Minus. Und das hat mir erklärt, was muss man für Schultern haben, was muss man für einen Geist haben, um das auszuhalten, das zu verstehen.
Ja. Ist es dir denn zugute gekommen, dass du offensichtlich, also quasi als Wiener nach Berlin von außen kamst? War das irgendwie, also diese Distanz, war die von Vorteil dabei?
Ach, bestimmt. Aber gleichzeitig war halt auch mein Background aus Wien sicher gut. Mein Vater ist halt Gastronom und ich habe halt viel von klein auf in der Nacht sozusagen verbracht. Sozusagen die Nacht war mir nicht fremd und ja, und dann, so, das, ich glaube, das sozusagen so dieses Auftreten war mir sehr bewusst und das ist sozusagen, ja, auf der ganzen Welt gleich, wie Leute so in ein Lokal reinkommen müssen. Mhm. Und ich finde das ja auch, neben den Horror-Genres ist ja das Gangster-Genre auch mein Genre. Ich bin ja auch immer dann wieder auch ein Fanboy, so.
Ja, das ist nachvollziehbar, weil wir hatten vorhin kurz über Intensität gesprochen und diese Intensität liegt natürlich genauso in den Urängsten, die das Horrorgenre beschwört und die auch deine Filme dann ansprechen, wie eben diese Beklommenheit, die Präsenz des Verbrechens, die du ja auch eben beschrieben hast, aus der Realität und aber auch im fiktionalen Kontext, was das eben hervorbringt. Und insofern ist das ja auch verwandt, ne? Also es berührt sich. Und ich finde, es berührt sich auf ganz intensive Weise in Freud. Und Freud ist eigentlich auch das, also jetzt quasi die Serie speziell, die ich am meisten genossen habe von allem, was ich von dir kenne. Ich habe mich der sehr nahe gefühlt, weil sie viele Dinge zusammenbringt, die, glaube ich, provozierend sind, weil sie ja kein Biopic ist, weil sie ja gerade nicht den realen Freud, sondern sie bezieht sich auf Elemente, ja, aber sie spielt eher damit und gleichzeitig aber eine Zeit beschwört, die man sich doch so vorstellen kann. Also das, was wir vorhin auch schon hatten, dass du eine Zeit rekonstruierst, schon auf eine Weise, dass man das Gefühl hat, man ist jetzt dort. Und dann kommen aber unheimlich viele Intensitäten zusammen. Und da haben wir Horrorelemente, da haben wir das Verbrechen. Es passiert ja ein Verbrechen, in das Freud verwickelt wird. Und all diese Elemente verschrauben sich zu so einem delirierenden Konstrukt, was ich absolut ungewöhnlich fand und einzigartig auf eine gewisse Weise.
Danke, Mann, das tut echt gut zu hören. Freud kam raus und da ist die ganze Corona-Scheiße hat da angefangen und das war halt echt die denkbar schlechteste Zeit, dass so ein wahrhaftiger, düsterer Stoff den Leuten vorgeführt wird, weil damit wollten sie einfach nichts zu tun haben. Der Eskapismus sozusagen hat die 2020, 2021 geprägt und nicht sozusagen das düstere, aufklärerische. Und deswegen freut mich alles, was sozusagen jetzt retrospektiv lobend zu Freud kommt, weil Es ist Ben Jamin Hesslers und mein Magnus Opus, wenn man so will. Benjamin Hessler ist sozusagen mein wichtigster Partner und alle unsere Filme, also mich gibt es nicht ohne ihn und vielleicht umgekehrt auch, aber wir sind, wir haben uns sozusagen dem Unheimlichen ab der Filmhochschule verschrieben und das Unheimliche wirklich 15 Jahre lang kreativ studiert. Ja, in all seinen Formen, in all seinen Ausrichtungen. Und Ben ist ganz großartig, hat Literaturwissenschaften studiert und seine Master-Thesis war Haunted Houses in the English Literature of the 19th Century. Sozusagen, er ist so ein Edgar Allan Poe und H.P. Lovecraft-Experte.
Also im Grunde Gothic Fiction.
Gothic Fiction, ja, voll.
Und das ist ja, also ich habe Freud auch ganz klar als eine Gothic-Serie in dieser Tradition gesehen, ohne dass sie in die Fallen geht, in die manche quasi Geisterfilme und Dinge und auch Serien mittlerweile, die man relativ häufig sieht, auch Teile von dem viel gelobten American Horror Story Komplex. Ich finde, Freud ist da näher dran, weil da ist eine Sache, die wichtig ist, nämlich die Psychoanalyse und vor allem auch das Unheimliche, das mit der Psychoanalyse verknüpft ist. Und die gerade das Nicht-Ergründbare des menschlichen Geistes. Mhm. Und das wird ja hier visualisiert.
Oh Mann, echt? Also das haben wir halt ganz früh verstanden, was das, also dann die Dialektik des Unheimlichen, oder wie soll ich das nennen, was, oder auch das Porträtieren des Unheimlichen im Film. Was ist unheimlich? Gibt es Geister? Gibt es nicht Geister? Sind sie Einbildungskraft oder sind sie tatsächlich da? Genau dieses Spannungsverhältnis hat uns in all unseren Filmen begleitet und vor allem auch in Filmen, die nie verfilmt worden sind. Vor allem Geister, wir haben ungefähr 10 Geisterfilm-Drehbücher, die nicht gemacht worden sind. Und dann hat uns der Produzent Heinrich Ambrosch konfrontiert mit so einem ersten Entwurf von so einer Freud-Serie, die damals viel mehr in die Richtung ging von Mordkommission Berlin 1, also sehr, sehr, sehr fast funny, fast quirky, Indiana Jones-esque war, ja. Auch nicht schlecht, also der Stefan Brunner, unser anderer Autor, hat das sozusagen so vorgeschrieben. Und dann kamen halt wir beide an und haben gesagt, das ist eigentlich genau unser Tätigkeitsfeld, das ist unser Bereich, wo wir alle unsere Gedanken, Thesen endlich mal ausspielen können. Und haben halt gesagt, wir müssen, da war es ganz klar, Freud war eine richtige Kunstfigur, ja. Und unsere Idee war, wir versuchen so nah wie möglich es geht, Freud echt Freud sein zu lassen, das richtig ernst zu nehmen. Bei ihm war es so, in der folgenden Variante war es so, dass Freud halt so Folge für Folge so fast so, wenn man so will, einen Fall löst. Und gesagt, nein, 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 wir müssen, er muss einen Fall lösen, der eigentlich sein eigener Fall ist über 8 Folgen. Und wir müssen ins unbewusste Wien eintauchen, ist gleichzeitig das unbewusste Freuds einzutauchen. Mhm. Und wir müssen überhaupt, die Aufgabe der Serie ist, das Unbewusste zu zeigen, aufzubauen. Was ist das Unbewusste?
Also eine ästhetische Psychoanalyse, ja. Der Psychoanalyse.
Ja, ja, wenn man so will. Ja, ja, und ja, es war auf jeden Fall ein unfassbarer Trip, die Serie zu machen, zu schreiben, zu entwickeln, fertigzustellen. Und tatsächlich ein Trip, ein Rausch, von dem ich mich wirklich noch nicht ganz erholt habe. Im Guten wie im Schlechten.
Mich würde dabei eine Sache interessieren, was im Grunde ja mit Freud gerade nicht so sehr verknüpft ist in der Vorstellung, wohl eher mit dem Konflikt, den er mit C.G. Jung ja ausgefochten hat später, das ist dieser Bezug zum Okkulten, also das Unheimliche im Sinne des Okkulten. Und das ist ja hier präsent, nicht nur durch Fleur, das Medium, sondern auch durch diese okkulten Rituale, die von denen vor allem eins ja sehr eindringlich gezeigt wird. Was ist diese Faszination daran? Also was ist dein Bezug zu diesen Elementen?
Zum einen habe ich mich nach Mordkommission extrem mit der Wiener Zeit beschäftigt und da ist mir untergekommen, dass halt Seancen und auch und das Okkulte in Westeuropa extrem en vogue war und ein Teil der Gesellschaft war. Und von wir sprechen von den unteren Schichten bis zu den oberen Schichten, ja. Also man hat Seancen gemacht, man hat an das Unheimliche geglaubt, man hat es praktiziert. Und daraus ist so eine eigene Wissenschaft entstanden, dass man praktisch versucht hat, so gut zu tricksen oder raufzukommen, ob jemand trickst oder nicht trickst, ob es wirklich unheimlich ist oder nicht unheimlich. Und das fand ich extrem hochspannend. Und in der Auseinandersetzung mit der Seance und mit dem Geisterbeschwören und mit dem Ouija-Board, das war auch so ein Moment, wo wir selbst eine Seance gemacht haben mit einem Professor für das Okkulte aus der Wiener Universität in Prag, bin ich drauf gekommen, dass die Seance eine Form der Analyse ist, wenn man so will. Und das war ein wichtiger Moment. Deswegen habe ich es dann auch so, da haben wir das, vorher war es ein Element, das einfach so im Drehbuch war, wir brauchen jetzt ein Medium. Und dann gesagt, okay, warum brauchen wir das Medium? Und dann war, was macht das Medium? Es tut nichts anderes, als sich sozusagen auseinanderzusetzen mit der eigenen Psyche. Also es ist eine Art der Psychoanalyse, wenn man so will, oder eine Art der Familienaufstellung, wenn 5 Leute am Tisch sitzen und sich die Hände halten und plötzlich sagt einer, er redet mit seinem verstorbenen Mann. Das ist natürlich das Heraufbeschwören der eigenen Geister. Und deswegen haben wir das als Thema total umarmt und haben und sie mit dem sozusagen und es sind tiefer und tiefer und tiefer gegangen damit. Mit dem Okkulten. Nicht zu sagen, es gibt Geister, sondern das Okkulte ist ein anderes, ein uraltes Element der Psychoanalyse. Und, oder nicht der Psychoanalyse, es wäre falsch, weil die Psychoanalyse ist ja eine Methodik, die sozusagen Freud erfunden hat. Eine Methodik, sich mit dem Unbewussten auseinanderzusetzen.
Mhm, ja. Okay. Das kann ich insofern total gut nachvollziehen, weil ja all diese Methoden auch, die Tarotkarten und so weiter, betrachtet werden können als Trigger, die das Unbewusste quasi herausfordern und uns Zugänge ermöglichen können. Und das wäre natürlich bei so Seancen genau derselbe Vorgang. Und auch rituelle Strukturen sind ja Psychodramen. Ja? Mhm. Also es sind inszenierte Abläufe, die uns mit bestimmten, mit uns selbst, mit Urängsten, mit unserem Unbewussten konfrontieren. Und so ist es im Grunde ja in der Serie auch dann inszeniert, meiner Meinung nach.
Ja, ja, unbedingt. Also das ist ja die große Auflösung dann mit Fleurs großen Trauma, dass sie sozusagen, dass sie das verstehen muss, um ihre eigene, ja, um aus ihrem eigenen Gefängnis und Ohnmächtigkeit auszubrechen.
Ja, Fleur ist ja die geheime Hauptfigur natürlich. Mhm. Also die, so habe ich das zumindest begriffen. Und es ist sehr interessant, weil ja Fleur Salomé verweist ja im Namen auf Lou Andreas Salomé, die tatsächlich ja Bezüge hatte und auch Bezüge, wenn ich das richtig sehe, zu Nietzsche zum Beispiel.
Tatsächlich, aber ich muss jetzt hier gestehen, das war damals in meiner Recherche gar nicht so elementar wichtig. Was ich was ich sehr spannend finde, ist Freuds Wohnstätte. Mhm. Und das war damals das Sühnhaus. Und das haben wir, wie wir da drauf gekommen sind, dass der junge Freud nicht in der Berggasse 9 gewohnt hat. Da hat er erst gewohnt, nachdem seine Frau das erste Mal schwanger war und sie zu ihm durfte, weil die hat ja lange Zeit in Hamburg gelebt. Sondern das Sühnhaus war seine erste Arbeitsstätte. Und warum hieß das Sühnhaus Sühnhaus? Weil davor war das Ringtheater dort. Und das Ringtheater ist während einer Vorführung komplett abgebrannt. Und das kann man sich so vorstellen wie ein absolutes 9-11. Sind dort 400 Zuseher qualvoll verbrannt im Kino, weil damals gab es keine Fluchttüren. Die Türen gingen nach innen auf und nicht nach außen. Die Fluchttüröffnungen haben mit dem Ringtheaterbrand zu tun. Auf jeden Fall war das so ein tragischer, traumatischer Vorfall in Wien. Das war 1986. Und dann hat der Kaiser Franz Josef sozusagen seine Schuld getan, seine Sühne getan und hat das Sühnhaus aufgebaut, was Neogotik war. Neogotischer Baustil, so, es sieht so aus wie das Rathaus bei uns in Wien, also wirklich unheimlich, was total sozusagen auch eine Ironie des Ganzen ist. Und dort wollte tatsächlich niemand wohnen oder ordinieren. Und Freud als alter Naturwissenschaftler und Positivist hat gesagt, was soll der ganze Quacksalber? Natürlich gehe ich da rein und habe meine erste Praxis. Und das Unheimliche an dem Ganzen war, dass seine allererste Patientin, die ein Freund aus ihm, aus Mähren zu ihm geschickt hat, es war Rumänien, weil eine Frau, seine Frau, die sozusagen an Hysterie gelitten hat, ist, anstatt dass sie bei ihm anklopft und seine erste Patientin ist, ist sie in dem Arkadenhof in den letzten Stock gegangen und hat sich sozusagen das Leben genommen, bevor er überhaupt mit ihr sprechen konnte. Das heißt, sehr tragische Geschichte. Und aber dieses Haus war allein schon so, dieses Unbewusste der Stadt, dieses Unbewusste, mit dem sich Freud auch auseinandersetzen musste, dass wir das halt als zentrales Motiv für unsere Serie total umarmt haben. Und wo ich so richtig gierig darauf war, in Folge 7 diese Art Verschmelzung zu machen, dass das Haus plötzlich das Unbewusste jeder einzelnen Figur wird und alle sich in einen schwarzen Raum begegnen oder nicht begegnen. Oder jeder begegnet sich selbst seinen eigenen Ängsten oder Gedanken oder Erinnerungen. Mhm. Ja. Also da war ich schon extrem dankbar, was sozusagen Wien mir schenkt, meine Heimatstadt mir schenkt an großartigen Zutaten, diese Serie zu machen. Ja.
Also das ist eigentlich ein bisschen das, worauf ich vorhin mit der Frage hinaus wollte, dass bei Berlin und den Clans und so weiter ist es ja quasi eigentlich gerade nicht deine Welt, sondern es ist eine Welt, die du dir erschlossen hast, während Freud ist eine Welt, in der du lebtest, ohne dir dessen lange Zeit bewusst zu sein und die dir dann quasi von innen her erschlossen hast durch diese Serie. Und da das habe ich das Gefühl, dass das nochmal auf eine andere Weise also so einen kreativen Prozess da spürbar macht. Weil ich hatte auch, also ich muss sagen, ich werde mir die auch nochmal ansehen. Ich habe sie bisher nur einmal gesehen, weil das ist ja das Unglückliche, solche Dinge erscheinen ja nicht mehr als Heimmedien. Ne? Mhm. Oder ist da irgendeine Hoffnung, besteht da eine Hoffnung, dass man die irgendwann mal als Blu-ray noch bekommt? Oder?
Ja, lustig, ich habe auch heute daran gedacht. Da werde ich mich mal kümmern, da werde ich mal mein Freund Moritz Peters von Koch Media mal anquatschen. Das sollte man kaufen.
Also das wäre wirklich wünschenswert, weil gerade wenn sie jetzt
zum Beispiel es wird verschwinden, ja. Irgendwann wird es Netflix nicht mehr zeigen. Und das ist echt tragisch. Ja. Dann ist das weg.
Genau. Und man wird sich kaum noch erinnern, ja. Außer ein paar Leute schwärmen noch irgendwie schwelgen in Nostalgie. Aber das ist genau der Punkt, weil ich finde, es gibt übrigens eine Serie auf Amazon Prime, die mich ähnlich berührt hat. Das war Tabu mit Tom Hardy. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
Klar.
Ja. Kannst du das nachvollziehen, was ich meine?
Ja. Ja, ja, ich muss gestehen, ich habe sie mir nicht fertig angeschaut, ich kann mich nicht erinnern, warum. Aber die Düste, der ist richtig schmutzig. Also der hat aber auch, ich weiß, dass der Tom Hardy auch ganz viel selber mitgemacht hat und mitgemischt hat. Ich glaube auch sein Vater hatte irgendwas mit zu tun gehabt. Aber da spürst du auch, dass da so ein ganz persönlicher Drang ist, etwas zu erzählen. Ein ganz spezieller Drang, wo von englischer Geschichte und nicht so aufgehübscht wie Peaky Blinders, wo alle Fäsche rumlaufen, sondern dort stinkt's. An dem Hafer stinkt's, ja.
Ja, genau. Und das ist aber auch wie so eine Innensicht, auch so ein psychologischer Spiegel dieser Zeit und das Herz dieser Kultur und woraus quasi dann das entstanden ist, was man heute noch erahnen kann, wenn man da durch diese Städte läuft.
Ich meine,
hat vielleicht mehr davon.
Ich weiß haargenau, was du meinst. Ja. Letztens, wie ich in London war, habe ich mir auch gedacht, was für eine großartige Stadt, aber gleichzeitig was für ein düsterer Ort. Also in wie viel Blut dieser Ort getränkt ist zugleich, ja.
Ja.
Dieses wie ein schwarzer Diamant halt so mit viel Blutflecken und das kann diese Serie sehr gut, ja. Also die das Monstrum des Kolonialismus, den Tom Hardy sozusagen in die Stadt zurückbringt, ja.
Also ich wollte das, wie gesagt, also das war nur etwas, was mir dadurch auch wieder eingefallen ist. Und also ich fände es sehr erfreulich, wenn du das hinkriegen würdest, dass man diese Serie noch für sich erschließen kann, nochmal so richtig, weil ich denke, das hätte sie verdient. Und sie funktioniert ja auch wie ein langer Film. Das ist ja das Beste, was man eigentlich mittlerweile über diese nicht ganz so langlaufenden Serien sagen kann, dass es halt quasi so diese Möglichkeit ist, wirklich einen epischen Film eigentlich zu erzählen. Das ist so, denke ich, hier auch der Fall. Und
das, Markus, du kannst dir nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet. Danke dir.
Okay. Jetzt bin ich verlegen. Aber vielleicht zum Abschluss, weil wir ja schon eine Stunde jetzt wieder haben, also das hat man gar nicht gemerkt, muss ich echt zugeben. Was ist denn, was beschäftigt dich momentan? Also was ist zu erwarten? Kannst du da schon irgendwas sagen?
Naja, Freud war schon durchaus eine Reise in die ins Herz der Finsternis von Marvin Krenn auch ein bisschen so. Und dann war auch halt Corona, das geht an niemanden spurlos vorüber und ich habe die Zeit genutzt, etwas zu machen, nämlich eine Wiener Komödie zu schreiben und mal versucht, witzig zu sein, von vorn bis hinten. Und habe, ja, und das wird man mal sehen, ob das wirklich funktioniert. Das heißt, der Film heißt Der Weiße Kobold, ist ein Fernsehfilm, ist ein kleiner Film, kleines Budget. Ich konnte sehr frei arbeiten und mit Frederik Lau wieder arbeiten, was sehr schön war. Mhm. Der einer meiner Lieblingsschauspieler ist.
Offensichtlich.
Ja, und genau das. Und jetzt habe ich vor, ich darf noch nicht genau sagen, für wen und was es ist, aber ich gehe wieder in die Richtung von vier Blocks und möchte da was sehr Wildes, Großes, Europaweites erzählen. Und das beschäftigt mich jetzt gerade. Und da bin ich sehr, sehr, sehr entflammt gerade. Und danach gehe ich wieder zurück ins Mysteriöse und mache was Schönes aus der Vergangenheit. Und ich höre eine Katze.
Das klingt. Ja, ich auch. Das ist mit Sicherheit Absicht.
Wer war das? Er heißt Absicht. Das war Absicht.
Naja, Katze heißt weil
Absicht.
Das meinte ich nicht. Ich meinte das Miauen an dieser Stelle, wo du das teaserst. Aber Marvin, es hat mich sehr gefreut. Es war ein extrem interessanter Einblick in einige Dinge, in Fragen, die ich mir wirklich gestellt habe, auch als ich deine Sachen bisher so gesehen habe. Und es ist irgendwie ein Anfang einer Kommunikation, habe ich das Gefühl. Und wir werden das hoffentlich und mit Sicherheit irgendwann fortsetzen.
Super. Ich danke dir für die Zeit, für die Gelegenheit.
Sehr gerne. Dann bis bald. Tschüss.